Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.
Herzlich willkommen zur 59. Folge von Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Dies ist der Podcast, in dem wir ungefähr einmal im Monat über feministische Themen im Recht sprechen und über feministische All-Time-Classics, über rechtspolitische Entwicklungen, die wir beobachten, die wir feministisch und rechtlich einordnen oder mit interessanten, herausragenden Persönlichkeiten aus der Welt der feministischen Rechtswissenschaft oder Juristerei ins Gespräch kommen. Wer sind wir? Mein Name ist Selma Gart. Ich bin Juristin in Berlin und in Karlsruhe und ich spreche hier wie immer
mit Dana Valentina. Ich bin Juristin in Hamburg.
Ich habe es gesagt, in diesem Podcast, es ist der Podcast des Deutschen Juristinnenbundes, sprechen wir häufig über, ja, sagen wir, feministisch-klassische Themen. Heute ist es vielleicht kein auf den ersten Blick feministisch-klassisches Thema, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollen uns nämlich heute zusammen mit unserem Gast Valentina Chiofalo die Frage stellen: Ist die Partei Die Alternative für Deutschland verfassungswidrig und könnte vom Bundesverfassungsgericht verboten werden? Warum das vielleicht auch ein feministisches Thema ist, darüber möchten wir heute sprechen mit unserem Gast, mit Valentina Chiofalo. Aber vorab vielleicht, Dana, müssen wir eine kleine Transparenznotiz hier lassen oder einen kleinen Transparenzhinweis erteilen.
Ja, das sollten wir tun, denn wir sprechen heute nicht zufällig mit Valentina Chiofalo, sondern in ihrer Rolle als Volljuristin bei der GFF. Das ist der Verein Gesellschaft für Freiheitsrechte und dieser Verein hat jetzt gerade ein Gutachten veröffentlicht zu genau der Frage, die du genannt hast, nämlich zu einer möglichen Verfassungswidrigkeit der AfD. Und ich wollte das einmal transparent machen, denn ich bin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte im Vorstand aktiv.
Vielleicht nochmal ganz kurz, was ist die Gesellschaft für Freiheitsrechte eigentlich und warum hat sie jetzt dieses Gutachten auch selbst erstellt?
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist ein eingetragener Verein und arbeitet seit über 10 Jahren im Bereich des Grund- und Menschenrechtsschutzes. Das Ziel ist, mit rechtlichen Mitteln, vor allen Dingen auch mit strategischen Gerichtsverfahren, die Grund- und Menschenrechte durchzusetzen. Also wir sagen immer, die GFF ist die Rechtsschutzversicherung für das Grundgesetz. Warum erstellen wir jetzt ein AfD-Gutachten? Es ist ja in den letzten Jahren immer wieder im politischen Raum diskutiert worden über die Frage eines möglichen AfD-Verbotsantrags oder eben keines Antrages. Und eine Frage, um die auch die politische Debatte immer wieder kreist, ist die nach der rechtswissenschaftlichen Einordnung der Erfolgsaussichten. Jetzt sind die naturgemäß sehr schwer zu prognostizieren, weil es ein Monopol gibt, diese Entscheidungen zu treffen. Und dieses Monopol liegt beim Bundesverfassungsgericht. Aber um dort eben einen fundierten Beitrag zu leisten und gerade auch für die rechtswissenschaftliche Einordnung einer möglichen Verfassungswidrigkeit eine gute Datenbasis und auch argumentative Grundlage zu entwickeln, hat sich die Gesellschaft für Freiheitsrechte als eben eine juristische NGO zum Ziel gesetzt, dies im Rahmen eines wissenschaftlichen Gutachtens ausführlich zu untersuchen.
Ja, und auf den rechtlichen Rahmen kommen wir hier natürlich gleich nochmal zu sprechen. Das ist ja bei uns auch gute Tradition, dass wir in der Einleitung ein bisschen versuchen, diejenigen abzuholen, die keine JuristInnen sind, unter unseren HörerInnen oder auch diejenigen, die es sind, aber eben mit den Voraussetzungen jetzt gerade in diesem Fall des Parteiverbotsverfahrens oder die Voraussetzungen dafür, dass das Bundesverfassungsgericht eine Partei für verfassungswidrig erklärt und deswegen verbietet, nicht vertraut sind. Das werden wir natürlich uns gleich nochmal anschauen. Jetzt hast du es auch gesagt und es ist mir wichtig, auch nochmal zu betonen, als ein juristischer, rechtlicher Podcasts werden wir uns genau auf diese Fragen aber heute auch konzentrieren. Wir kennen die Debatte. Es ist immer mal wieder, hatte sie Konjunktur. Die Frage, sollte die AfD verboten werden oder beziehungsweise sollte Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung einen solchen Antrag beim Bundesverfassungsgericht anhängig machen? Da stellen sich natürlich eine Vielzahl auch von politischen und auch taktischen Überlegungen, zu denen man durchaus unterschiedlich stehen kann. Ist es eine gute Idee, gesamtgesellschaftlich oder auch politisch einen solchen Antrag anzustrengen oder auch irgendwie insgesamt eine Partei zu verbieten oder auch nicht? Diese Fragen wollen wir uns heute hier nicht stellen, sondern es geht tatsächlich darum zu schauen, lägen denn juristisch die Voraussetzungen vor oder welche Erfolgsaussichten hätte denn ein solcher Antrag aus verfassungsrechtlicher Sicht?
Ja, und ich würde sagen, an der Stelle macht es vielleicht Sinn, dass wir zwei rechtliche Sachen einmal so ein Stück weit auseinander dividieren bzw. sortieren. Und zwar, also das eine, du hast es gerade schon angedeutet, ne, der Maßstab für ein mögliches AfD-Verbotsverfahren ist in der Verfassung zu suchen, in Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz. Da wollen wir auch gleich etwas genauer drauf schauen. Was man jetzt aber häufig hört in der auch medialen Thematisierung dieses Themas, ist, da gibt's doch irgendwie was vom Verfassungsschutz. Und deswegen glaube ich, macht's vielleicht Sinn, auch nochmal kurz darauf einzugehen, was hat eigentlich der Verfassungsschutz mit dieser Frage zu tun oder gegebenenfalls auch nicht zu tun und wo stehen wir dort eigentlich? Denn vielleicht haben auch einige unserer Hörenden mitbekommen, dass die AfD seit 2019 und zwar auf Bundesebene beim Verfassungsschutz als Prüffall eingeordnet wurde, seit 2021 eingestuft wurde als sogenannter Verdachtsfall und dann zuletzt im Jahr 2025, also im letzten Jahr im Mai, durch das Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung und vor diesem Hintergrund dann eben auch nachrichtendienstlich behandelt wurde. Was heißt das jetzt? Prüffall, Verdachtsfall, irgendwie gesichert rechtsextremistische Bestrebungen nach der Einschätzung des Verfassungsschutzes. Der Verfassungsschutz ist in Deutschland gegliedert, einmal in das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Landesbehörden für Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz hat als deutscher Inlandsnachrichtendienst die Aufgabe, durch das Sammeln und Auswerten von Informationen zu extremistischen, aber auch zu terroristischen Bestrebungen und aber auch zu Tätigkeiten von fremden Nachrichtendiensten Vorfeldaufklärung zu betreiben. Also Vorfeldaufklärung meint im Vorfeld der Gefahrenabwehr durch die Polizei und das alles mit dem Ziel, den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sicherzustellen. Dafür hat der Verfassungsschutz vor allen Dingen informatorische Befugnisse, also er kann Informationen beschaffen, er kann sie auswerten und er kann dann eben auch über die Erkenntnisse berichten. An dieser Stelle sind die drei genannten Stufen relevant, des Prüffalls, des Verdachtfalls und der gesichert extremistischen Bestrebung, die vor allen Dingen erstmal bedeuten, dass die Qualität der Befugnisse steigt, beziehungsweise dass die Schwelle bestimmte Befugnisse auszuüben durch den Verfassungsschutz quasi sinkt mit jeder Stufe, die erklommen wird in der Einstufung. Bedeutet also, wenn es sich um einen bloßen Prüffall handelt, dann werden erstmal ausschließlich öffentlich zugängliche Informationen ausgewertet. Es wird auch nicht darüber öffentlich berichtet. Handelt es sich aber um einen Verdachtsfall, dann liegen tatsächlich schon hinreichend tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen vor. Und die Gruppierung, die betrachtet wird, wird damit zu einem offiziellen Beobachtungsobjekt. Und dann können auch nachrichtendienstliche Mittel Anwendung finden. Es kann auch die Öffentlichkeit informiert werden. Wenn es sich um eine gesichert extremistische Bestrebung handelt, also die nächste Stufe, dann haben sich die Verdachtsmomente zu einer Gewissheit verdichtet, dass die Bestrebungen also eindeutig gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind. Und dann intensivieren sich auch nochmal die Maßnahmen, die ergriffen werden können durch den Verfassungsschutz. Deswegen ist dieses Thema also ein sehr relevantes. Wir haben also für den Bundesverband der AfD die Einschätzung aus dem Jahr 2025 durch das Bundesamt für Verfassungsschutz, dass es sich um eine solche rechtsextremistische Bestrebung handelt. Dagegen hat sich die AfD gewehrt, erfolgreich im Eilrechtsschutzverfahren. Da hat das VG Köln im Februar diesen Jahres eine Entscheidung getroffen und hat dem Verfassungsschutz vorläufig untersagt, die AfD auf Bundesebene als gesichert rechtsextremistische Bestrebung einzustufen oder zu beobachten oder sie öffentlich so zu bezeichnen. Weiterhin ist die AfD aber auch auf Bundesebene als Verdachtsfall eingestuft. Also an dieser Einstufung bleibt es. Dabei ist wichtig zu wissen, dass das Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz bislang nur ausschließlich öffentlich zugängliche Informationen im Verfahren verwendet hat. Also auch nur diese öffentlichen Erkenntnisse durch das Verwaltungsgericht Köln betrachtet wurden.
Ja, soweit zur Einschätzung durch den Verfassungsschutz. Vielleicht kann man hier mitnehmen, soweit, dass die Beobachtung oder sagen wir die Einschätzung, die der Verfassungsschutz trifft, anderen Rationalitäten folgt als das, was uns heute interessiert, nämlich das Parteiverbot durch das Bundesverfassungsgericht.
Genau, also das muss man einfach sagen, das sind zwei unterschiedliche Systeme, das sind unterschiedliche Regelungswerke, auf die es da ankommt und man muss auch sagen, die Voraussetzungen für ein Parteiverbot durch das Bundesverfassungsgericht, die sind im Vergleich zu den Voraussetzungen für die Einstufung einer Partei als gesichert rechtsextremistische Bestrebung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz einfach teilweise andere, weitreichender und auch anspruchsvollere Voraussetzungen.
Kommen wir auf diese Voraussetzungen also mal zu sprechen, denn um die soll es ja heute gehen. In Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz ist festgehalten, dass verfassungswidrige Parteien durch das Bundesverfassungsgericht verboten werden dürfen, beziehungsweise im Wortlaut steht dort, Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Und es ergibt sich dann aus dem Absatz 4, dass über die Frage der Verfassungswidrigkeit eben nur das Bundesverfassungsgericht Recht entscheiden darf. Was sind jetzt die Maßstäbe oder wann liegen die Voraussetzungen dafür vor? Nach dem Wortlaut der Norm, den ich gerade vorgestellt habe, sind die Voraussetzungen eben erstens, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigt oder beeinträchtigt wird oder werden soll. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist diese freiheitlich-demokratische Grundordnung? Und da hat das Bundesverfassungsgericht, es hatte sich schon, ich meine, viermal mit Parteiverbotverfahren zu befassen. Und die bekannteren Verfahren sind die aus der jüngeren Vergangenheit, nämlich NPD 1 und NPD 2. Und gerade in diesen Entscheidungen hatte das Gericht eben schon Gelegenheit, zu den maßgeblichen Tatbestandsmerkmalen, sage ich jetzt mal, oder zu den maßgeblichen Rechtsbegriffen hier Ausführungen zu machen. Und die freiheitlich-demokratische Grundordnung macht nach dem Bundesverfassungsgericht eben insbesondere oder macht dreierlei aus. Das ist erstens die Menschenwürdegarantie und darin enthalten ganz zentral die elementare Rechtsgleichheit. Zweitens das Demokratieprinzip und drittens auch zentrale Elemente des Rechtsstaatsprinzips. Die Partei, um die es geht, der muss dann nachgewiesen werden können oder das Bundesverfassungsgericht muss zu der Überzeugung gelangen, dass sie diese freiheitlich-demokratische Grundordnung beeinträchtigen oder beseitigen möchte. Und hier ist insbesondere das Beeinträchtigen das Merkmal, was uns interessiert. Das ist nämlich dann gegeben, wenn eine Partei nach ihrem politischen Konzept mit hinreichender Intensität eine spürbare Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung betreibt. Die Partei muss insgesamt darauf ausgehen, so steht es in Artikel 21 Absatz 2, dies zu betreiben, also die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen. Und dieses darauf ausgehen wird übersetzt durch das Bundesverfassungsgericht durch ein planvolles Handeln im Sinne qualifizierter Vorbereitung. Das heißt, eine kontinuierlich auf die Verwirklichung eines der freiheitlichen demokratischen Grundordnung widersprechenden politischen Konzepts hinarbeiten. Das ist die erste Voraussetzung und seit der NPD-2-Entscheidung wird auch noch ein weiteres Kriterium da reingelesen, nämlich das der Potenzialität. Das heißt, nicht nur muss die Partei darauf ausgerichtet sein, eben die FDGO zu beseitigen, sondern es müssen auch konkrete Anhaltspunkte von Gewicht vorliegen, dass dies zumindest möglich erscheinen lässt, dass die Partei durch ihr Handeln auch erfolgreich sein kann. Warum hat das NPD-2-Verfahren 2017 dazu Anlass gegeben? Weil das Bundesverfassungsgericht in dieser Entscheidung zum Ergebnis gekommen ist, ja, die NPD ist zwar verfassungsfeindlich, sie ist aber nicht verfassungswidrig, weil es aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts ausgeschlossen war, dass das Handeln der Partei erfolgreich sein könnte. Das lag daran, dass die NPD zu diesem Zeitpunkt schon weit unter der 5%-Hürde in jeglichen Wahlen und auch in den Umfragen war. Man schaut sich an, insbesondere die Ideologie, die Ziele und das Verhalten der Partei, um eben zu beurteilen, ob die Voraussetzungen für das Parteiverbot der Verfassungswidrigkeit vorliegen. Und kommt das Bundesverfassungsgericht zu der Einschätzung, dass hier eine verfassungswidrige Partei am Werk ist, dann spricht sie dies aus mit der Folge, dass die Partei ihren verfassungsrechtlichen Stand als politische Partei verliert und als Partei aufgelöst wird und auch das Vermögen dieser Partei eingezogen werden kann, sofern sie denn über nennenswertes Vermögen verfügt. Daraus lässt sich schon ersehen, dass die Hürden für ein Parteiverbot, für die Feststellung der Verfassungswidrigkeit denkbar hoch angesetzt sind. Und deswegen, das hast du schon angesprochen, ja auch im politischen Diskurs immer wieder auch die Frage gestellt wurde, selbst wenn man sich dazu entscheidet, einen Antrag vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen, auf ein Parteiverbot gerichtet, überhaupt nicht gesagt ist oder beziehungsweise in Frage gestellt wurde, ob dieser denn juristisch Aussicht auf Erfolg hätte. Mit diesen Fragen, auch das haben wir schon angesprochen, hat sich das Gutachten jetzt der Gesellschaft für Freiheitsrechte auseinandergesetzt. Es ist jetzt vorgelegt worden. Es ist wirklich sehr in die Tiefe gegangen und auch in die Breite gegangen. Es ist 3000 Seiten stark und wir freuen uns sehr, dass wir heute eine der maßgeblichen Autorinnen dieses Gutachtens zu Gast haben dürfen und können an dieser Stelle begrüßen Valentina Chiofalo. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Hallo Valentina. Wir machen das ja immer so, dass wir eingangs unsere Gästin vorstellen. Deswegen würde ich auch damit jetzt bei dir einmal beginnen. Du hast in Berlin Rechtswissenschaft studiert an der Freien Universität und im Anschluss an das Studium dort auch deine Promotionszeit verbracht und als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. Deine Promotion hast du geschrieben im Verfassungsrecht, nämlich genauer zu Identitätspolitik und Verfassungsrecht an der FU in Berlin. und die Arbeit daran letztes Jahr abgeschlossen. Von 2022 bis 2025 hast du das Rechtsreferendariat am Kammergericht in Berlin absolviert. Und jetzt seit ziemlich genau einem Jahr, seit Juli 2025, arbeitest du als Volljuristin bei der GFF im Projekt zum AfD-Gutachten. Wir kennen uns auch aus dem Deutschen Juristinnenbund, denn auch hier bist du schon lange und vor allem sehr engagiert aktiv. Seit 2019 bist du Mitglied und seit 2023 Vorsitzende der Kommission Europa und Völkerrecht.
Ja, Valentina, wir haben es einleitend gesagt. Es liegt nun euer Gutachten vor, an dem ihr 13 Monate gearbeitet habt. Das ist wirklich sehr dick geworden. 3000 Seiten umfasst das Werk. Ich würde gerne, bevor wir uns das Gutachten natürlich genauer angucken und auch das Ergebnis, zu dem ihr gekommen seid, nochmal auf den Anfang zurückkommen. Ihr habt euch ja mit der Frage beschäftigt, ist die AfD verfassungswidrig? Was hat euch dazu motiviert, dieser Frage in einem derart umfangreichen Gutachten einmal vertieft nachzugehen? Welche Erkenntnislücken wolltet ihr vielleicht schließen?
Uns als GFF war es wichtig, einen echten Beitrag zu der Debatte um ein mögliches Verbotsverfahren beizusteuern, denn politisch wird ja immer wieder darauf verwiesen, dass ein solcher Verbotsantrag geringe Aussichten auf Erfolg hätte. Und die GFF wollte ergebnisoffen und wissenschaftlich genau diese Frage klären. Könnte die AfD nach den zu Recht sehr strengen Maßstäben des Artikel 21 Absatz 2 verboten werden? Und Ergebnis unserer 13-monatigen Arbeit ist nun ein Gutachten mit 1500 Seiten Fließtext und dann nochmal ungefähr 1500 Seiten Anhang, wo nur Belege aufgelistet werden, die eben zu der Frage beigesteuert wurden.
Vielleicht kann ich da nochmal nachfragen, weil du jetzt auch gerade die 1500 Seiten Anhang nochmal angesprochen hast. Wie seid ihr denn da konkret vorgegangen? Also welche Daten habt ihr ausgewertet? Wie habt ihr die ausgewählt und wie seid ihr da vorgegangen?
Insgesamt haben wir uns 3 Millionen Daten angeschaut, die dann im Zuge von automatisierter Datenverarbeitung erstmal vorgefiltert wurde anhand von spezifischen Schlagwörtern, die natürlich zugeschnitten waren auf die Frage, ob eine Partei verfassungswidrig ist oder nicht. Und dann mussten wir die potenziellen Treffer händisch durchsehen und da haben wir uns am Ende 33.000 Daten angeschaut. Das umfasste Social Media Posts, Parlamentsdokumente wie Gesetzesanträge, aber auch Landtagswahlprogramme, Bundestagswahlprogramme, unzählige Reden, also Transkripte von Reden. Dann muss man wieder ins Video schauen, wer hat es gesagt, wurde es wirklich genauso gesagt. Und dann am Ende sind jetzt über 2500 Belege im Gutachten gelandet, die sich eben mit der Frage auseinandersetzen, ob die AfD verfassungswidrig ist oder nicht.
Wenn du sagst, 33.000 Treffer waren das am Ende immer noch 2.500, die ihr dann für erwähnenswert gehalten habt. Wer hat da drauf gesessen? Also wie viele Menschen haben an dieser Auswertung am Ende mitgewirkt? Also wie groß war das Team?
Vielleicht noch mal erstmal einen Schritt zurück. Bei den 33.000 Treffern handelt es sich um potenzielle Treffer, also Datenpunkte, wo uns die automatisierte Datenverarbeitung gesagt hat, hier steckt irgendeine Art von Schlagwort drin. Und das mussten wir uns eben alles noch mal händisch anschauen und uns wirklich fragen, ist das relevant für unser Gutachten, ja oder nein? Und dann ist man noch mal in die genauere Prüfung sozusagen reingegangen. Und dafür, für diesen ganzen Datensatz, war maßgeblich unser Datenanalyst verantwortlich. Und dann im nächsten Schritt haben sich ein Team aus 8 Personen interdisziplinär zusammengesetzt, mit diesen potenziellen Treffern befasst und geschaut, könnte das in eine unserer Themenbereiche, unserer Schwerpunktsetzungen, die wir vorher herausgearbeitet, reinpassen oder ist es am Ende eigentlich gar nicht relevant, was da drinne stand?
Bevor wir vielleicht gleich nochmal auf die Interdisziplinarität des Teams zu sprechen kommen, ich glaube, die ist auch wichtig. Kannst du Beispiele nennen für die Schlagworte, nach denen ihr das erstmal durchsucht habt?
Ein ganz klassisches Schlagwort, natürlich Remigration, aber das war so ein großes Schlagwort, dass wir dann eigentlich überflutet werden und dann musste man es wieder eingrenzen. Dann hat man es kombiniert mit millionenfacher Remigration oder dass man noch andere Schlüsselwörter hinzunimmt. Dann haben wir geschaut nach Fragen wie Ausbürgerung oder nach dann so Themenclustern, die wir herausgesucht hatten, wie die AfD spricht ganz oft von Invasion oder Invasoren im Zusammenhang mit MigrantInnen und dass man das dann versucht so zu kombinieren durch die automatisierte Datenerfassung und dann eben so Cluster an Daten bekommt, die man dann aber eben nochmal, wie gesagt, händisch durchschauen muss, weil da ganz viele Fehler drin sind. Also ich glaube, am Ende, wenn man sich das angeschaut hat, es gab in einem Bereich zum Beispiel Migrationspolitik ungefähr 12.000 potenzielle Treffer und am Ende hat man davon 98% weggeklickt, weil man gesagt hat, das hat keine Relevanz für unsere Forschungsfrage.
Du bist ja als Volljuristin an dem Projekt beteiligt und an dem Projekt haben ja auch andere JuristInnen mitgewirkt, vor allem auch mit verfassungsrechtlicher Expertise, die auch in dem Bereich promoviert haben. Wer war denn noch dabei? Es war ja nicht nur Jura.
Nein, es waren nicht nur JuristInnen, sondern wir hatten auch zwei RechtsextremismusforscherInnen, eine Person, die eher im Bereich Soziologie angesiedelt war und eine Person, die politikwissenschaftlich sich schon mit der AfD auseinandergesetzt hatte. Dann hatten wir noch unseren Datenanalysten, der meiner Meinung nach ganz viel gezaubert hat, weil ich gar nicht verstanden habe, was da passiert, aber es war wirklich extrem beeindruckend. Und wir hatten noch zusätzlich einen Rechercheur, der so ein bisschen Hintergrundrecherche gemacht hat und dann eher in die Tiefe gegangen ist und man dann so kleinere, sehr konkrete Anfragen stellen konnte und auch sehr große Anfragen, die dann von ihm recherchiert wurden.
Stichwort Recherche. Ihr habt aber demnach natürlich, weil ihr seid jetzt nicht das Bundesamt für Verfassungsschutz oder ein Landesamt, rein öffentlich zugängliche Quellen auswerten können.
Genau, wir haben uns auf rein öffentlich zugängliche Daten beschränkt und da nochmal zu erwähnen, wir haben trotzdem extrem viel gefunden. Also nur durch diese öffentlichen Daten ist am Ende ein Anhang entstanden von über 1500 Seiten.
Der Anspruch war ja von vornherein, das Gutachten soll ergebnisoffen formuliert sein und bearbeitet werden. Wie habt ihr das sichergestellt?
Wir haben das sichergestellt durch extrem viele wirklich kritische Diskussionsrunden und so eine Rule of Thumb, dass wenn nicht alle Leute in dem Raum, die diskutieren, von dem, sagen wir, juristischen Weg überzeugt sind, dass es dann rausfliegen muss. Also dass schon eine Art Konsensprinzip bei den strittigen juristischen Fragen bestehen muss. Und wenn das nicht möglich ist und wenn eine Person am Ende im Raum Bauchschmerzen bei einem Ergebnis hat, dann das Ergebnis eigentlich nicht tragfähig sein kann für unser Gutachten. Und durch ganz viele Diskussionen auch mit außenstehenden ExpertInnen. Also wir haben uns natürlich auch mit schon gestandenen VerfassungsrechtlerInnen in Gespräche begeben und auch in Diskussionen begeben und immer wieder versucht zu hinterfragen, ob das, was wir gerade machen, wirklich tragfähig ist und sind dann auch manchmal zu dem Ergebnis gekommen, das ist juristisch so nicht haltbar und dann muss man diese Frage auch fallen lassen. Das ist sowohl auf tatsächlicher Ebene als auch eben auf juristischer Ebene. Und vielleicht ein Beispiel, das so viel besprochene Remigrationskonzept von Martin Sellner, wo Martin Sellner ein Konzept vorträgt, in dem durch Ausbürgerungsdruck MuslimInnen auch mit deutscher Staatsbürgerschaft aus Deutschland verdrängt werden sollen. Hier können wir ein solches Remigrationskonzept, das eben diesen Auswanderungsdruck erzeugen soll, der AfD am Ende nicht nachweisen und sagen, es gibt zwar Anzeichen und irgendwie Überlappungen zwischen der Art und Weise, wie die AfD Politik macht, und diesem Remigrationskonzept von Martin Sellner. Aber schlussendlich sind die Belege hier nicht ausreichend gewesen, um sowas nachzuweisen.
Also damit haben wir ja schon so einen ersten Überblick auch und wissen jetzt, wie ihr vorgegangen seid, wer da auch gearbeitet hat, wie viel Arbeit und Mühe ihr euch da auch gemacht habt, wie viele Ressourcen geflossen sind in dieses Gutachten. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was ist denn eigentlich das Ergebnis des Gutachtens? Es gab ja eine Frage, die steht auch als Überschrift quasi auf dem Gutachten. Ist die Alternative für Deutschland verfassungswidrig? Und kann das eben nachgewiesen werden? Wie ist denn die Antwort darauf?
Um es ganz kurz zu machen, ja, unserer Meinung nach ist die AfD verfassungswidrig und zwar trotz der hohen Anforderungen von Artikel 21 Absatz 2 und trotz unserer strengen ergebnisoffenen Prüfung und trotz der Tatsache, dass wir an Teilen die Maßstäbe des Bundesverfassungsgerichts von 2017 sozusagen angehoben haben oder nochmal ein bisschen strenger gefasst haben. Aber schlussendlich ist die AfD gegen die Demokratie und gegen die Menschenwürde gerichtet und beeinträchtigt dementsprechend die freiheitliche demokratische Grundordnung.
Das müssen wir uns jetzt natürlich genauer angucken. Da sind wir natürlich jetzt sehr gespannt, wie ihr das begründet und was ihr genau rausgefunden habt. Also du hast es gesagt, verfassungswidrig sind solche Parteien, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind oder diese zu beeinträchtigen oder zu beseitigen trachten. Man kann es mal so reformulieren. Und du hast aber auch gesagt, also Dana und ich haben einleitend darüber gesprochen, was bedeutet das eigentlich, was verlangt das Bundesverfassungsgericht dafür? Das sind eh schon hohe Hürden, dass ihr dann nochmal höhere Maßstäbe an euch selbst oder an die Prüfung gesetzt habt. Vielleicht fangen wir somit mal an. Also nach welchem Maßstab ist denn jetzt eurer Auffassung nach die AfD eine verfassungswidrige Partei?
Unser wichtigster Anhaltspunkt war die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts natürlich von 2017 in Bezug auf die NPD. Und zwar hat hier das Bundesverfassungsgericht die NPD zwar für verfassungsfeindlich erklärt, aber gerade nicht für verfassungswidrig, weil begründet wurde, dass der NPD die Potenzialität fehlt. Also Potenzialität bedeutet, dass eine Partei die Möglichkeit haben muss, ihre Ziele auch umzusetzen. Und nur dann kann man verboten werden. Das war bei der NPD, heute die Heimat, nicht der Fall, weil sie bei den Wahlen immer stabil unter 5% lag. Was das Bundesverfassungsgericht in der NPD-2-Entscheidung gemacht hat, ist, dass sie nicht alle Maßnahmen einzeln, die die NPD forderte, am Maßstab der Menschenwürde oder dem Demokratieprinzip so ganz konkret geprüft hat. Und hier haben wir es uns eben deutlich schwerer gemacht, sondern haben eben versucht, klar zu begründen, inwiefern die einzelnen Maßnahmen, eben besonders in Bezug auf die Menschenwürde, hier eine Menschenwürdeverletzung darstellen würden. Also das einmal schon der erste Block, wo wir uns ziemlich viel Arbeit gemacht haben. Dann die Frage, inwiefern eine Verletzung der elementaren Rechtsgleichheit vorliegt. In der NPD-2-Entscheidung war das einer der Schlüsselbegriffe für das Bundesverfassungsgericht. Also inwiefern Ungleichbehandlungen die Menschenwürde verletzen können. Das Bundesverfassungsgericht führt aber nicht aus, ab wann eine Ungleichbehandlung nicht nur ein Verstoß gegen Artikel 3.1 oder Artikel 3.3 ist, sondern eben auch die Menschenwürde verletzt. Diese Kriterien mussten wir also entwickeln. Und unser Prüfungsschema war hier einmal, dass wir gesagt haben, eine Ungleichbehandlung muss ein kaum oder ein nicht verfügbares Merkmal anknüpfen. Das sind beispielsweise eben alle Merkmale von Artikel 3 Absatz 3. Diese Ungleichbehandlung muss einen besonders schwerwiegenden Nachteil begründen, entweder einzeln oder auch durch eine kumulative Betrachtung ergeben. Das kann auch beispielsweise eine schwerwiegende Demütigung sein. Und die Ungleichbehandlung muss willkürlich sein. Also es darf gar keinen sachlichen Grund geben, der diese Ungleichbehandlung auch nur möglicherweise rechtfertigen könnte. Also keine Verhältnismäßigkeitsprüfung, sondern nur die Frage nach dem sachlichen Grund. Also hier auch nochmal eine zumindest Konkretisierung der Frage der elementaren Rechtsgleichheit. Was wir auch aufgewertet haben als Tatbestandsmerkmal, ist die Frage des Beeinträchtigens. Die freiheitliche demokratische Grundordnung muss ja beeinträchtigt werden. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, eine Beeinträchtigung liegt vor, wenn mit hinreichender Intensität eine spürbare Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bewirkt wird. Das ist eine sehr allgemein gehaltene Definition, die wir konkretisiert haben, also den Gefährdungsgrad, der in dieser Definition steckt, und gesagt, es braucht eine gewisse Eintrittswahrscheinlichkeit für die rechtlichen Maßnahmen, sowie es muss eine gewisse Bedeutung der angestrebten Maßnahme gegeben sein. Zur Eintrittswahrscheinlichkeit: hier haben wir versucht, uns anzuschauen, inwiefern die verfassungsfeindlichen Ziele, die wir vorher festgestellt haben, eben schon ausreichend konkretisiert sind und was eigentlich so die ideologische Bedeutung einer spezifischen Maßnahme ist. Also beispielsweise im Bereich der Muslimfeindlichkeit grundsätzlich eher eine höhere ideologische Bedeutung im Bereich der AfD. Was wir zusätzlich weiterentwickelt haben, ist die Frage, inwiefern man neben den Zielen einer Partei, so steht es in Artikel 21 Absatz 2, auch das Verhalten der Anhänger berücksichtigen kann bei einer Prüfung der Verfassungswidrigkeit der AfD. In Artikel 21 Absatz 2 steht nämlich drin, dass die Ziele einer Partei oder das Verhalten der Anhänger die freiheitlich-demokratische Grundordnung beeinträchtigen können. Das Bundesverfassungsgericht scheint das Verhalten der Anhänger vor allem für die Zurechnung zu benutzen. Wir haben aber daraus, um auch die Gleichwertigkeit zwischen Ziele und Verhalten deutlich zu machen, die Ziele eher genommen als etwas, das in die Zukunft gerichtet sind, also rechtliche Maßnahmen, die eine Partei anstreben würde, wenn sie in der Macht wäre, und das Verhalten der Anhänger als bereits bestehende Beeinträchtigung der Demokratie oder der Menschenwürde gewertet. Also inwiefern verstößt die AfD schon heute gegen die Demokratie und schon heute gegen die Menschenwürde. Und das ist im Bereich der Demokratie relevant geworden, durch besonders einschüchterndes Verhalten der Anhänger. Und im Bereich der Transfeindlichkeit, mit dem wir uns ja auch befasst haben, also inwiefern die AfD durch gezieltes Deadnaming und Misgendering von Transpersonen systematisch die Menschenwürde dieser Gruppen beeinträchtigt.
In dem Gutachten differenziert ihr also sehr stark zwischen diesen Ebenen Ideologie, Ziele und konkretes, ne, bereits bestehendes Verhalten. Und das Ganze macht ihr entlang der drei Verletzungskategorien, die ja auch das Bundesverfassungsgericht in den Entscheidungen zur NPD schon aufgemacht hat, Menschenwürdeverletzung, Demokratieprinzip oder Rechtsstaatsprinzipsverletzung. Und du hattest jetzt gerade schon als Beispiel auch beim Demokratieprinzip eingehakt und vielleicht können wir das ja auch so machen, dass wir uns diese einzelnen potenziellen Verletzungen einmal etwas genauer anschauen. Beim Demokratieprinzip wird im Gutachten dann ja nach weiteren, ich sage mal, Kategorien oder ne, möglichen Verletzungsformen differenziert, die ja teilweise auch schon anknüpfen an das, was in früheren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts als Merkmal aufgemacht wurde. Zum Beispiel die Verletzung des egalitären Status bestimmter Deutscher oder auch die Unterdrückung von politischen GegnerInnen oder auch Bestrebungen, parlamentarische Demokratie abzuschaffen. Gibt es da einen Aspekt, wo man sagen kann, da sieht man so besonders deutlich vielleicht diesen Verstoß gegen das Demokratieprinzip?
Ja, ich würde da auf jeden Fall sagen, dass es zwei große Kategorien gibt, die mit denen wir uns sehr viel ausgiebiger befasst haben, als zum Beispiel auch das Bundesamt für Verfassungsschutz in ihrem Bericht. Und zwar einmal die Frage, inwiefern die AfD durch gezielte Forderungen politische GegnerInnen festzunehmen, einmal in die Zukunft gerichtet, demokratiefeindlich handeln wird, aber auch schon heute durch das Verhalten der AnhängerInnen politische GegnerInnen einschüchtert. Also man hat hier da so eine Art Doppelkomponente, dass es einmal eben die Forderung im Raum steht, eben beispielsweise Angela Merkel vor Gericht zu bringen für politische Entscheidungen, die Angela Merkel eben getroffen hat, als sie Bundeskanzlerin war. Aber natürlich wirkt das auch einschüchternd auf Personen, die heute in der Politik sind. Und es beschränkt sich auch nicht nur auf PolitikerInnen, sondern geht auch über PolitikerInnen hinaus. Zum Beispiel, wenn die AfD Sea-Watch extrem angreift und dadurch auch zivilgesellschaftliches Handeln demokratiefeindlich beschränken will. Ich versuche mal so ein bisschen den Prozess dahinter zu erklären. Also, denn aus dem Demokratieprinzip leitet sich ja der Grundsatz ab, dass die als einzelne Person nicht willkürlich, dauerhaft oder vorübergehend aus Prozessen der politischen Willensbildung ausgeschlossen werden dürfen. Und das umfasst eben auch die parlamentarische und außerparlamentarische Oppositionsarbeit. Also PolitikerInnen dürfen nicht aus dem Willensbildungsprozess verdrängt werden und aber auch die Äußerungen, die Bestandteil eines Willensbildungsprozesses werden, auch die dürfen nicht unterdrückt werden. Auf der ideologischen Seite, die du ja Dana schon angesprochen hast, ist der AfD nachweisbar, dass sie politische GegnerInnen ganz prinzipiell als Feinde des Volkes darstellen. Aber das ist ein Grundsatz unserer Arbeit. Ideologie kann nie ausreichen, um ein Verbot zu tragen. Wir prüfen Ideologie sowohl bei der Demokratiefeindlichkeit als auch dann bei der Menschenwürde. Also besonders die Frage, gibt es eine rassistische Ideologie? Gibt es einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff in der AfD? Aber das alles kann nie reichen, um ein Verbot zu begründen, sondern es muss immer darüber hinausgehende rechtliche Maßnahmen geben oder eben gezieltes Verhalten der AnhängerInnen.
Ich verstehe das so, dass die Ideologie vor allen Dingen deshalb relevant ist, weil sie der Kontextualisierung der Ziele und dann auch der konkreten Maßnahmen dient, richtig?
Genau, wir haben uns immer die Ideologie in bestimmten Forschungsfragen, wie wir es genannt haben, angeschaut, um dann eine Form der Indizwirkung zu haben, vor dem Hintergrund, welcher Ideologie die Partei oder in der Partei vorherrscht oder einzelne FunktionärInnen der Partei angehören. Wir haben schlussendlich mehr als 220 nachweisbare Fälle gefunden, in denen ganz konkret gefordert wird, dass politische GegnerInnen für demokratisch legitimierte Entscheidungen strafverfolgt werden sollen. Und laut Bundesverfassungsgericht ist eben die ungehinderte Oppositionsarbeit konstitutiv für die freiheitliche demokratische Grundordnung. Und die wird eben beeinträchtigt, wenn die AfD immer wieder heftigste Strafverfolgungsmaßnahmen gegen solche politischen Entscheidungen fordert. Also Beispiel Alice Weidel im Oktober 2019, die sagt, dass sie persönlich dafür sorgen werde, dass Angela Merkel letztendlich vor einem Gericht lande. Oder der stellvertretende Bundessprecher Stefan Brandner, der 2021 erklärte, jede Stimme für die AfD bringt uns einen Schritt näher an den Haftbefehl für Angela Merkel. Und hier ist ganz klar, dass es eben nicht um individuelles Fehlverhalten geht, sondern um demokratische Entscheidungen, die getroffen wurden und die jetzt eben zu strafrechtlicher Verfolgung führen sollte.
Könnte man denn jetzt nicht zugunsten der AfD sagen bei diesen Äußerungen, naja, das ist letztlich ne, vielleicht eine sehr überspitzte und sehr krasse, aber doch irgendwo noch so eine Form von Machtkritik in einem Meinungsspektrum, das einfach vielleicht ne, möglicherweise auch gar nicht so gemeint ist, dass das dann wirklich am Ende um die Strafverfolgung Strafverfolgung geht, sondern dass vor allen Dingen eben diese Kritik an zum Beispiel der Migrationspolitik von Angela Merkel dort überspitzt dargestellt wird.
Wir haben uns mit der Frage der zulässigen Machtkritik schon auch sehr lange auseinandergesetzt. Bei diesen Belegen kommt aber noch dazu, dass die AfD-Funktionären ganz häufig sagen, und wir meinen das ernst, wir werden genau dies tun. Also man kann das nicht mehr als Polemik verstehen und als überspitzte Form der Kritik an einer Bundesregierung, sondern man muss die Partei auch irgendwo ernst nehmen, wenn sie sagen, dass sie ernst genommen werden wollen und dass sie dafür Sorge tragen werden, dass PolitikerInnen im Gefängnis landen.
Ansonsten haben wir es natürlich auch ein Stück weit mit dem Dilemma zu tun, dass das Parteiverbotsverfahren ja ein Stück weit immer präventiv ist, ne? Und wir natürlich vielleicht erst retrospektiv mit Sicherheit wissen, wie weit sie gehen würden oder wie ernst sie es meinen. Ich würde nochmal darauf zu sprechen kommen, also wir hatten jetzt über die Ideologie gesprochen und warum das alleine nicht ausreicht. Da meinte ihr jetzt, Dana, Valentina, das ist jetzt vor allem auch fürs Framing wichtig oder vielleicht auch deren Maßnahmen besser zu verstehen. Aber ich habe dich jetzt auch richtig verstanden, dass die Ideologie alleine vielleicht nicht ausreichen würde. Also hätten wir theoretisch eine Partei, die irgendwie vielleicht ein Menschen- und Weltbild hat, was wir problematisch finden mit Blick auf die Verfassung, aber die keine konkreten Maßnahmen ankündigt oder auch kein Verhalten an den Tag legt, was mit dem in Einklang steht, dann hätten wir sozusagen keine verfassungswidrige Partei. Das erstmal so als Nachfrage, habe ich das richtig verstanden?
Das hast du richtig verstanden, Selma. Und vielleicht ein Beispiel aus dem Gutachten, wo wir eben eine Ideologie nachweisen können, aber keine rechtlichen Maßnahmen und auch kein Verhalten der AnhängerInnen. Das wäre der Antisemitismus. Man kann der AfD einen strukturellen Antisemitismus, der sich vor allem antisemitischer Bilder bedient, durchaus nachweisen. Aber es gibt keine Forderungen, keine konkreten, die die Schwelle der Ideologie überschreiten. Und es gibt zwar einzelne, besonders antisemitische Äußerungen von AfD-FunktionärInnen. Beim Verhalten haben wir uns aber immer die Grenze gesetzt, dass es auch eine Systematik haben muss. Also, dass es nicht darum geht, dass wir einzelne Äußerungen finden, die die Menschenwürde missachten, sondern dass es eben eine gewisse Systematik aufweisen muss, um irgendwie den Gleichlauf zu den Zielen der Parteien zu gewährleisten. Und da es eben nur einzelne Äußerungen waren, im Bereich des Antisemitismus, die gegen die Menschenwürde verstoßen haben, konnten wir weder Ziele noch Verhalten nachweisen und blieben dann auf der ideologischen Ebene. Und somit ist der Antisemitismus dann nicht relevant geworden für die Frage, ob die freiheitliche demokratische Grundordnung beeinträchtigt wird.
Und wäre ein anderes Beispiel, vielleicht habe ich es, ich weiß nicht, ob ich es richtig in Erinnerung habe, auch die Frage, ob die AfD aktiv darauf hinwirkt, die parlamentarische Demokratie abzuschaffen?
Genau. Wir haben die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie verneint auf der Ebene des Verhaltens der Anhänger oder auch bei den Zielen der Partei, weil uns hier eben nicht genügend eindeutige Belege vorlagen, um das nachweisen zu können.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Stichwort Antisemitismus. Wir haben jetzt gerade über das Demokratieprinzip gesprochen und inwiefern die AfD ihr Verhalten darauf ausrichtet, demokratiefeindlich sozusagen zu agieren oder zu wirken. Ein weiterer Pfeiler der FDGO oder der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist ja die Menschenwürde. Und auch da stellt ihr in mehreren Hinsichten sozusagen eine Arbeiten der Partei, die gerichtet ist gegen die Menschenwürde, fest. Vielleicht kannst du da jetzt auch noch mal uns ein paar prägnante Beispiele berichten, wie ihr oder auf deren Grundlage ihr zu diesem Ergebnis gekommen seid.
Grundsätzlich haben wir in unserem Gutachten festgestellt, dass die AfD ein rassistisches politisches Konzept verfolgt, das gegen die Menschenwürde verstößt. Und dieses Konzept ist darauf ausgelegt, gewisse Menschen mit Migrationsgeschichte, und damit ist gemeint insbesondere MuslimInnen, rechtlich abzuwerten. Und in der Summe kann man auch hier schon durchaus festhalten, dass die Forderungen der AfD in diesem Bereich nicht weit von den Forderungen der NPD abweichen, die 2017 zur Verfassungsfeindlichkeit der NPD geführt haben. Insgesamt haben wir hier untersucht, einmal die Frage, inwiefern die AfD muslimfeindlich ist, einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff realisieren will, Schutzsuchende abwertet und ausgrenzt, sexuelle und geschlechtliche Minderheiten verächtlich macht, dann den Bereich Antisemitismus und Behindertenfeindlichkeit. Für ein Verbotsverfahren grundsätzlich relevant waren dann die Muslimfeindlichkeit, der ethnische Volksbegriff, die Frage, wie die AfD mit Schutzsuchenden umgeht und die Verächtlichmachung von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten. Weil wir hier eben rechtliche Maßnahmen oder zumindest Verhalten von AnhängerInnen feststellen konnten. Vielleicht ein paar Worte zum ethnisch-kulturellen Volksbegriff, weil das ja so in sehr viel debattierter Bereich ist oder viel debattierter Begriff ist in Bezug auf die AfD. Und vorweg, dieser ethnisch-kulturelle Volksbegriff ist ideologisch extrem weit verbreitet. Alleine für diese Frage haben wir über 900 Belege gefunden im Sinne von Äußerungen von AfD-FunktionärInnen, die sich teilweise auch sehr explizit zu einem ethnisch-kulturellen Volksbegriff bekennen. Neben den unzähligen Äußerungen, die sich teilweise sehr explizit zum ethnisch-kulturellen Volksbegriff bekennen, ist auch programmatisch der ethnisch-kulturelle Volksbegriff durchaus verankert. Zum Beispiel, wenn die AfD fordert, dass in Kriminalstatistiken der Migrationshintergrund von deutschen Tatverdächtigen ausgewiesen werden soll. Hierdurch soll eben unterschieden werden, ob die Person vermeintlich echter Deutscher ist, aus Perspektive der AfD, oder sich, wie die AfD selbst sagt, um sogenannte Passdeutsche handeln würde. Die Ideologie haben wir uns teilweise auch wieder in Clustern angeschaut, also inwiefern der ethnisch-kulturelle Volksbegriff eben unterschiedlich nachgewiesen werden kann. Und ein Cluster ist da die Frage, inwiefern vom Untergang des deutschen Volkes gesprochen werden kann durch Einbürgerung von wieder vermeintlich nicht echten Deutschen. Also eben diese Art von Rhetorik ist in der AfD sehr, sehr weit verbreitet. Dieser ethnisch-kulturelle Volksbegriff soll eben auch durch echte Maßnahmen realisiert werden. Und hier haben wir mehrere Maßnahmen identifizieren können. Einmal die Frage von Ausbürgerung von Eingebürgerten und mehrfach Staatsangehörigen, vor allem StraftäterInnen, aber nicht nur StraftäterInnen, sondern auch von sogenannten GefährderInnen, vor allem in Bayern und Berlin, oder mit sehr viel weiteren, viel vageren Kriterien, so vor allem in Brandenburg, wenn es so anklingt, als würden alle Leute ausgebürgert werden wollen, die sich nicht genug integrieren. Also viel willkürlichere Ausbürgerungsforderungen, die teilweise vertreten werden. Und hier kommen wir eben zu dem Ergebnis, dass solche Ausbürgerungen zumindest für einen gewissen Teil von Deutschen einen Verstoß gegen die Menschenwürde darstellen würden, weil die elementare Rechtsgleichheit verletzt werden würde. Außerdem will die AfD auch wieder nur vermeintlich richtig deutsche Familien mit spezifischen Formen der Geburtenförderung versehen, um eben hier wieder ein, in Anführungszeichen, echtes deutsches Volk zu fördern und eben Leute mit beispielsweise doppelter Staatsangehörigkeit aus solchen Maßnahmen auszuschließen. Also bevölkerungspolitische Maßnahmen, die darauf hinzielen, dass sich ein vermeintlich echtes deutsches Volk fortpflanzt und Personen mit Migrationshintergrund, dass diese Forderung eben nicht gewährleistet werden soll. Das so ein bisschen Überblick zum ethnisch-kulturellen Volksbegriff. Und dann haben wir uns noch sehr, sehr viel mit der Muslimfeindlichkeit befasst. Das ist ja auch ein sehr viel besprochenes Thema in Bezug auf die AfD. Und auch Urteile beziehen sich schon auf die Frage der Muslimfeindlichkeit und auch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Hier ist eine der Kernforderungen der AfD, inwiefern das islamische Kopftuch nicht mehr in öffentlichen Einrichtungen getragen werden darf. Und hier arbeiten wir heraus, dass auch das ein Verstoß gegen die elementare Rechtsgleichheit darstellen würde, weil ein solcher Ausschluss einen schwerwiegenden Nachteil darstellen würde, eben weil ich eigentlich an gewissen Teilen des öffentlichen Lebens nicht mehr teilnehmen kann, wenn ich ein Kopftuch trage. Wie zum Beispiel öffentliche Einrichtungen umfasst einfach eine Vielzahl von Einrichtungen, wie die Bibliothek, die Universität, die Schule, aber eben auch das öffentliche Krankenhaus oder dein eigener Wochenmarkt. Und aus diesen ganzen Bereichen des öffentlichen Lebens wären Frauen mit Kopftuch grundsätzlich ausgeschlossen. Und das stellt nicht nur eine Diskriminierung wegen des Glaubens dar, sondern eben auch eine Diskriminierung wegen des Geschlechts. Und teilweise geht die AfD darüber sogar noch deutlich hinaus, wenn es Einzeläußerungen gibt, die ein Kopftuchverbot im gesamten öffentlichen Raum fordern, so wie beispielsweise Alice Weidel in einem Interview von 2017. Hier handelt es sich aber um Einzeläußerungen, die so ein bisschen an der Grenze sind zur Frage, okay, ist das nicht eigentlich das wahre politische Ziel der AfD? Aber hier auch wieder unser zurückhaltender Ansatz. Die Frage nach dem Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen steht klar im Wahlprogramm. Bei den Äußerungen handelt es sich dann nicht um so wenige, aber eben schlussendlich um Einzeläußerungen, die nicht die Forderung insoweit qualifizieren konnten, dass wir gesagt haben, eigentlich handelt es sich um ein Kopftuchverbot im öffentlichen Raum und nicht nur in Anführungszeichen in öffentlichen Einrichtungen. Aber beide Maßnahmen verletzen die Menschenwürde von kopftuchtragenden Muslimen.
Das heißt, ihr habt dort eine Verletzung aufgrund der Ziele angenommen, richtig? Und bei dem Verhalten da habt ihr eher einzelne Verhaltensäußerungen oder einzelne Äußerungen, nur kein Verhalten, was man in großem Stil quasi ausmachen kann.
Wir haben uns auch angeschaut, inwiefern das Verhalten der AnhängerInnen die Menschenwürde von vor allem Musliminnen missachtet. Das blieb aber eben auf der Ebene von Einzeläußerungen, wodurch aus einer Missachtung der Menschenwürde festgestellt werden konnte. Grundsätzlich ist eben hier die Schwelle der Systematik nicht erreicht worden.
Ich habe da noch eine Nachfrage zu, die so ein bisschen in die gleiche oder in eine ähnliche Richtung zielt, die Schwelle der Systematik nicht erreicht. Jetzt ist ja häufig im öffentlichen Diskurs das Argument auch vorgebracht worden, ja, die Partei, da gibt's problematische schwarze Schafe, aber das ist ja nicht die Partei als Ganzes. Und eine Voraussetzung dafür, dass das Bundesverfassungsgericht zum Ergebnis kommt, die Partei ist verfassungswidrig, ist natürlich die Partei als Ganzes getragen ist von Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind. Ja, wie seid ihr damit umgegangen und ab wann habt ihr denn bestimmte Äußerungen dann der Partei zurechnen können? Und eine andere Frage ist auch, du hast jetzt mehrfach zitiert aus den Landesverbänden in Bayern, Berlin und Brandenburg unter anderem, inwiefern kann man denn zum Beispiel von den durchaus teils ja radikaleren Landesverbänden auf die Gesamtpartei schließen.
Selma, was du hier angesprochen hast, zum einen ist die Frage der Grundtendenz. Und diese ist immer dann unproblematisch anzunehmen, wenn sich die Ziele aus der Programmatik der Gesamtpartei ergeben und sie nicht durch Teilstimmungen der Partei ernsthaft bekämpft werden. Verfolgt eine Partei hingegen Ziele nicht programmatisch, also ist es nicht im Programm festgelegt, oder bestehen Widersprüche, beispielsweise zwischen unterschiedlichen Verlautbarungen, dann muss die Grundtendenz mit einem eigenen Prüfungsschritt ermittelt werden. Und die Grundtendenz wird jeweils dann angenommen, wenn eine vorherrschende Bestrebung in der Partei dazu angenommen werden kann. Und dafür kommt es beispielsweise auch auf die konkreten Kräfteverhältnisse in einer Partei an. Im Bereich der Landesverbände haben wir das auch immer versucht, noch mal konkreter zu bestimmen in der Frage, welcher Landesverband denn diese Forderung sozusagen in den Raum stellt, beispielsweise Landesverband Brandenburg, und wer dann den Gesetzentwurf mitträgt, beispielsweise auch namentlich, und inwiefern dann diese Personen nicht auch auf Bundesebene wieder auftreten. Also hier ein Beispiel wäre Dennis Holoch, der sowohl im Landesverband Brandenburg aktiv ist, aber eben auch Teil des Bundesverbandes ist. Das wäre dann schon ein Indiz dafür, dass es nicht nur isoliert eine Forderung des Landesverbands Brandenburg ist. Und dann darüber hinaus, gibt es denn irgendwelche Widersprüche oder Maßnahmen der Bundespartei, die gegen diese Forderungen gerichtet sind, also eine Abgrenzung der Bundespartei. Und wenn sowas nicht zu finden ist, dann haben wir das eben der Gesamtpartei in der Grundtendenz zugesprochen. Die Zurechnungsfragen, da geht es eher darum, welche Äußerungen von FunktionärInnen der AfD sind der Bundespartei zuzusprechen. Und hier hat das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung von 2017 gesagt, dass grundsätzlich erstmal die Äußerungen von Mitgliedern zurechenbar sind, außer die Partei grenzt sich explizit davon ab. Das Bundesverfassungsgericht macht sogar noch darüber hinaus die Möglichkeit auf, dass auch Äußerungen von AnhängerInnen, also nicht Parteimitgliedern, sondern nur Leute, die einer Partei Zusprache halten, zugerechnet werden kann. Das haben wir aber komplett rausgenommen. Wir haben uns nur mit aktiven Parteimitgliedern befasst und nicht mit AnhängerInnen, also nicht Mitgliedern der AfD.
Valentina, du hattest jetzt eben, als wir über die Menschenwürdeverletzungen gesprochen haben, die Muslimfeindlichkeit unter anderem angesprochen und dort ja auch die Kopftuchverbote im öffentlichen Raum oder in öffentlichen Einrichtungen. Und da hattest du, glaube ich, auch schon so kurz darauf verwiesen, dass das ja etwas ist, was auch eine mittelbare Diskriminierung darstellt, vor allen Dingen von kopftuchtragenden Muslima, also vor allen Dingen auch von Frauen wegen ihrer Religion. Es werden ja noch weitere Aspekte geprüft unter der Menschenwürdeverletzung, also die Verächtlichmachung von geschlechtlichen und sexuellen Minderheiten, Antisemitismus hast du auch schon kurz angesprochen, den ihr nicht nachgewiesen habt im Gutachten, ebenso die Behindertenfeindlichkeit. Die Frauenfeindlichkeit war ja jetzt kein eigenes Kriterium, aber da wir ja hier auch im Justitias Töchter Podcast zusammen sind, wollte ich da ganz gerne nochmal einhaken und fragen, ist das so eine Dimension, die auch eine Rolle spielt, also eine geschlechtsspezifische Dimension? Und was ist vielleicht aus den Ergebnissen, die du uns jetzt bisher schon präsentiert hast, mit Blick auf das Demokratieprinzip, mit Blick auf die Menschenwürde, vielleicht doch auch so wichtig und relevant, dass sich auch ein feministischer Verband oder die feministische Zivilgesellschaft das wirklich genauer anschauen sollte?
Erstmal vorweg, als Mitglied des DJBs habe ich natürlich ein großes Augenmerk darauf gehabt, auch im Bereich des Antifeminismus zu forschen. Also es war schon eine Frage, die ich immer mitgenommen habe an das Material, das wir herausgearbeitet haben. Aber selbst im Bereich des Schwangerschaftsabbruchs gehen die offiziellen Forderungen der AfD nicht unbedingt über das hinaus, was geltende Rechtslage ist. Es gibt natürlich Einzelforderungen, wo absolute Verbote von Schwangerschaftsabbrüchen gefordert werden. Aber das ist jetzt nicht in der Art Herausstellungsmerkmal gewesen, dass es eine eigene Forschungsfrage begründet hätte. Was nicht bedeutet, dass nicht fragwürdige Frauenbilder im Material sich abbilden lassen, und zwar besonders im Bereich der Familienpolitik der AfD. Denn es gibt schon ein starkes Narrativ in der AfD, dass die Familie ins Zentrum einer rassistischen Politik setzt. Denn die Familie, und zwar die wieder vermeintlich rein deutsche Familie, ist der Ankerpunkt des Volks. Und da hat die Frau eine untergeordnete Rolle. Also das schwingt in dem Material mit. Aber hier wieder die extrem hohen Anforderungen eines Artikel 21 Absatz 2, wieder zu Recht die extrem hohen Anforderungen. Es muss sich eben in rechtliche Maßnahmen konkretisieren, die die Menschenwürde missachtet. Und hier konnte ich und wir als Team keine konkreten rechtlichen Maßnahmen finden, die die Schwelle der Menschenwürde verletzen würden. Und deswegen haben wir das dann als eigenständigen Forschungsfragenbereich irgendwann geschlossen. Aber das heißt nicht für feministische Verbände, dass eine rassistische Ideologie und ein rassistisches Weltbild nicht dafür sorgen würde, dass es Frauen in Deutschland offensichtlich extrem viel schlechter gehen könnte, eben aufgrund dieser zentralen Frage der Familie und dem Stellenwert der Familie für das wieder vermeintlich echte deutsche Volk.
Ich versuche mich mal eine Abschlussfrage. Wir haben, du hast uns jetzt durch eure Gutachten geführt und einen Einblick gegeben, konntest nur einen Einblick darin geben in eure Erkenntnisquellen. Sprecht ihr eine Empfehlung aus im Gutachten? Also die Frage zielt so ein bisschen auf, wie geht's denn jetzt weiter? Habt ihr eine Empfehlung für die Politik? Wir haben eingangs gesagt, das ist ein begrenzter Kreis derjenigen, die das Parteiverbotsverfahren überhaupt zum Gericht, zum Bundesverfassungsgericht bringen können. Habt ihr dazu eine Haltung entwickelt oder euch dieser gerade enthalten?
Wir fordern von der Politik vor allem, dass unser Gutachten ernst genommen wird und dass auf dieser Grundlage auch ernst genommen wird, was für eine Gefährdung von der AfD für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung ausgeht. Außerdem leistet das Gutachten eine Unterstützung für zivilgesellschaftliche Vereine, Verbände, aber auch LehrerInnen, RegierungsvertreterInnen und andere, die an das Neutralitätsgebot gebunden werden, vor dem Vorwurf, dass man, wenn man sich gegen die AfD positioniert, angeblich gegen dieses Neutralitätsgebot verstoßen würde. Und hier kann unser ergebnisoffen und wissenschaftliche Gutachten, das sehr umfassend ist, eben einen echten Beitrag zur Debatte beisteuern.
Und diese Debatte werden wir naturgemäß weiter verfolgen.
Ja, vielen Dank, liebe Valentina, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier Rede und Antwort zum Gutachten zu stehen. Es wird ja gerade bestimmt einige Anfragen geben.
Sehr, sehr gerne. Es war mir eine Ehre, bei euch zu sein.
Ja, und gute Erholung auch ab jetzt, muss man ja auch sagen. Ihr habt sehr viel in den letzten 13 Monaten gearbeitet und es war jetzt sicherlich eine aufregende Zeit. Und ja, hoffen, dass ein bisschen Ruhe einkehrt.
Feministische Fundstücke.
Ja, dann ist es doch eine gute Überleitung zu den feministischen Fundstücken, mit denen wir uns vielleicht jetzt wieder aufheitern oder erheitern können oder auch entspannen. Das ist unsere Rubrik, in der wir uns gegenseitig überraschen mit Empfehlungen. Es können aber auch mal Aufreger sein oder ganz interessante Rechtsentwicklungen, die wir mitbringen, weil sie uns feministisch inspirieren oder empören. Und Dana, ich gebe mal ab an dich. Was hast du uns heute für ein Fundstück mitgebracht?
Ich habe ein Fundstück mitgebracht, das ganz gut anschließt an unsere letzten Folgen. Also wir haben uns ja in der letzten Folge mit Femiziden beschäftigt und in der Folge davor mit Deepfakes und sexualisierter Gewalt. Also leider kein schönes Thema, zu dem ich ein Fundstück mitgebracht habe. Aber ich fand es trotzdem irgendwie auf eine Art, also empörend, aber auch so ein Stück weit motivierend. Und zwar habe ich ein Feature mitgebracht aus der Sendung Aspekte. Das ist im ZDF erschienen und zwar Mitte Mai. Und das Das Feature trägt den Titel Der Kampf der Frauen. Und da geht es eben unter anderem um Colleen Fernandes, die dort auch interviewt wird und auftritt und natürlich nochmal auch die Vorwürfe gegenüber Christian Ulmen artikuliert und ihren Kampf gegen sexualisierte Deepfakes und auch die Hürden, auf die sie dabei gestoßen ist, nochmal darstellt, aber auch eben zeigt, wie sie trotzdem irgendwie diese kämpferische Kraft weiter schöpft und am Thema dranbleibt. Maribu ist dabei, die ja auch auf vielen Demonstrationen seit dem Frühjahr aufgetreten ist mit ihrer Musik und auch Theresia Krone, mit der wir ja hier im Podcast gesprochen haben. Und deswegen fand ich, das war nochmal so ein sehr schönes Feature, was die zentralen Probleme, Herausforderungen, aber eben auch so ein bisschen das aktivistische, kämpferische Potenzial für feministische Bewegungen darstellt.
Wunderbar. Valentina, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe mitgebracht mein absolutes Lieblingsbuch, was feministisches Schreiben und Denken angeht. Ich weiß nicht, ob es schon mal gesagt wurde. Wenn ja, dann unterstreicht das es im Zweifel sogar nochmal. Und zwar von Virginia Woolf, Ein Zimmer für sich allein. Und dieses Buch hat mir wirklich, also ich war schon sehr feministisch geprägt, als ich das Buch gelesen habe, aber es hat mir nochmal so anders die Augen geöffnet. Und es ist einfach sehr kurz, prägnant, auf den Punkt geschrieben und macht klar, inwiefern ökonomische Macht und ökonomischer Raum haben dazu beiträgt, voranzukommen. Und ich fand das, also das Buch hat, ich habe, glaube ich, fast jeden Satz in diesem Buch unterstrichen und kann das nur allen Leuten sehr ans Herz legen. Und gleichzeitig weckt es, ich bin ja auch großer Fan von feministischer Wut, auch eine feministische Wut auf strukturelle Hürden, die Frauen immer wieder durchmachen mussten und immer noch müssen. Und es hat mich sehr angeregt, auch in schwierigen Zeiten weiterzumachen, weil ich ein Zimmer für mich alleine habe und das nutzen möchte mit aller Kraft.
Ein All-Time-Classic. Schön. Ja, vielen Dank, liebe Valentina, dass du bei uns warst.
Danke euch, Dana und Selma. Es war mir wirklich eine große Ehre, bei euch zu sein. Ihr habt mir schon so viele tolle Stunden geschenkt mit eurem wundervollen Podcast. Danke euch. Oh.